Ball Hawks.
The Ball Hawks!
Game over, baby!
Touchdown! The game is over! They are going nuts at CenturyLink!
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers.
Ein saftiges Servus, Grüzi und Hallo zu einer weiteren Folge Ball Hawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Jonas, ich bin ein bisschen erkältet, aber ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ich bin trotzdem fit, weil wir haben heute schon auf die Preview, weil jetzt am Wochenende steht ja ein Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers an, das sehr wichtig ist. Und es ist eine sehr besondere Preview, denn wir haben uns nämlich einen Gast eingeladen. Und wenn ich von wir spreche, dann habe ich nämlich zum einen den Kollegen Simon an der Seite. Moin Simon.
Hi Jonas.
Und unseren Gastanalysten, offizieller Seahawks-Botschafter und Torwart des ersten FC Heidenheim, Kevin Müller. Moin, moin.
Hi, was geht ab?
Genau, schön, dass du dabei bist. Einen kleinen Hinweis an alle Zuhörer, die sich jetzt denken, oh, der Kevin, der war doch schon mal hier im Podcast und hat nochmal sein Seahawks-Fandom vorgestellt. Es ist tatsächlich so, dass du uns angesprochen hast und gesagt hast, hey, wenn ihr irgendwie Zeit habt oder so, ich wäre gerne mal bei so einer Preview dabei. Du bist also heute unser Gastanalyst und stehst uns voll mit deiner Expertise zur Seite.
Ich werde versuchen, ich werde mein Bestes geben. Vielen Dank, dass ich dazu die Möglichkeit bekommen habe. Hoffe natürlich mit euch jetzt eine schöne Zeit zu haben, auch mit allen Zuhörern natürlich und ein paar coole Informationen preisgeben zu können, die wir alle zusammen rausgearbeitet haben, um vielleicht dann auch einen anderen Blick schon im Vorfeld auf das durchaus wichtige Spiel am Sonntagabend dann geben zu können.
Du sagst es, genau, besonders wichtig und damit wir da so ein bisschen Einblick zu haben, gibt's einige Seahawks-News und da schauen wir jetzt einfach mal rein, weil die sind auch fürs Spiel relativ wichtig.
Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks-News.
Ja, und da geht es los mit einem Verletzungsupdate zu den beiden Teams und ich sag mal so, wenn ich da auf die Tampa Bay Buccaneers schaue, da können sich die Seahawks dann auch halbwegs glücklich schätzen. Also wenn ich so, der Injury Report der Seahawks, da stehen jetzt 6 Spieler drauf. Bei den Buccaneers sind es 16. Also das ist schon ziemlich heftig. Bei den Buccaneers waren jetzt am Mittwoch beim ersten Practice, die haben sogar nur ein Walkthrough gemacht, weil der Chefcoach Todd Bowles gesagt hat, wir haben wahrscheinlich mehr Spieler, die nicht laufen können, als Spieler, die laufen können. Da konnten 9 Spieler noch nicht mal am Walkthrough, also an so einem leichten Training teilnehmen. Kevin, du als Profisportler, was sagt das über so ein Verletzungsupdate oder so einen Verletzungszustand aus, wenn du noch nicht mal irgendwie so Lauftraining oder so machen kannst? Da muss es schon ziemlich heftig sein, oder?
Ja, die Frage ist halt natürlich, muss man ganz klar sagen, wie viel, sage ich mal, in Anführungszeichen Show steckt so dahinter? Inwiefern versuchen sie halt bestimmte Sachen halt vielleicht auch zu covern, die halt, ja, wo ja jeder weiß, okay, die Medien schauen zu und das ist ja immer nur so ein bestimmter Zeitpunkt, wo, sage ich mal, das Ganze öffentlich ist auch und du als Franchise hast ja immer die Möglichkeit, sage ich mal, so ein Injury Report auch, ja, so selbstbestimmt auch so ein bisschen irgendwo zu machen. Deswegen, ja, aber es stehen natürlich wichtige Spieler drauf, die auf jeden Fall nicht spielen können. Also Mike Evans, glaube ich, brauchen wir nicht drüber reden. Auf der anderen Seite ist Chris Godwin ist wieder dabei, ist voll dabei gewesen. Was ich so interessant finde, sind halt so Spieler, die so Limited Practice hatten halt, ne? Also die so dabei waren, die auch gestern am Donnerstag auch schon trainiert haben, aber halt auch nur so Limited und sowas halt. Deswegen, ich glaube, gerade für Veteranenspieler ist das nicht ganz so entscheidend. Wenn wir aber zum Beispiel über Benjamin Morrison sprechen, Cornerback, der Mittwoch nicht trainiert hat, der Donnerstag nicht trainiert hat, das ist, glaube ich, schon dann ein krasser Indikator dafür, dass er auch wahrscheinlich nicht spielen wird. Bucky Irvin, Running Back, ist genau das gleiche. Junger Spieler, wenn der am Donnerstag auch nicht trainiert, dann wird es schon relativ eng, weil ich glaube, als junger Spieler brauchst du einfach diese Trainingssnaps, um auch weiter in dem Playbook mit drin zu sein, auch in dem Gameplan, was Todd Bowles, der Head Coach, sich überlegt hat für die Seahawks, auch da weiter auch Teil davon sein zu können. Und die Veteranen, die einfach schon länger dabei sind, ja, die können das halt einfach schneller umsetzen halt. Für die ist das vielleicht auch ein bisschen intuitiver. Aber ja, klar, also wenn man sich die beiden Listen anschaut und miteinander vergleicht, ist die reine Anzahl der Spieler natürlich schon ja, deutlich mehr, die auf der Liste der Buccaneers einfach stehen, als auf der Seite der Seahawks.
Ja, also Bucky Irving, da hatte man nur von den aus Tampa gehört, dass der am Mittwoch, glaube ich, sogar in der Facility irgendwie mit einem in so einem Walking Boot, also in der Schiene und auf Krücken unterwegs war. Also das hört sich gar nicht gut an. Simon, in Sachen Seahawks kommt ein Spieler zurück, den wir diese Saison bisher noch gar nicht gesehen haben. Und bei anderen Spielern ist es noch ein bisschen unklar, wie es aussieht, oder?
Gar nicht gesehen. Wen meinst du denn da jetzt gerade? Weil
Nick Emmanuel, genau.
Ja, im ersten Spiel wenigstens ein paar Snaps gehabt.
Drei oder so.
Okay, das war echt viel Pech dabei am Anfang, auf jeden Fall. Der kommt doch wieder zurück, hat die ganze Woche trainiert. Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen und spricht auch dafür, dass man ihn nicht auf IR gesetzt hat, dass er jetzt schon wieder voll trainieren und dann eben auch spielen kann, hat man sich eben ein Spiel zusätzlich bei ihm geholt. Von daher die richtige Entscheidung. Wer nicht zurückkommen wird, sind Defensive Tackle Jonathan Hankins und Guard Christian Haynes, die beide noch auf IR sind und jetzt zum ersten Mal wieder zurückkommen könnten, aber eben noch nicht fit genug sind. Genau, aber ansonsten ist bei den Seahawks das größte Problem gerade wahrscheinlich Spoon, der zweimal nicht trainiert hat. Julian Love hat auch zweimal nicht trainiert. Und bei Spoon sieht es eher so aus, dass er vermutlich nicht spielen wird. Bei Julian Love und auch dem Marcus Lawrence ist es wohl so, dass die Day-to-Day sind und ja, für Sonntag eben noch nicht klar ist, ob sie spielen können oder nicht. Man muss vielleicht dazu sagen, wir nehmen Freitagnachmittag auf und haben den Freitags-Trainings-Report dementsprechend noch nicht. In Seattle ist ja jetzt gerade noch recht früh am Morgen.
Ja, das bleibt abzuwarten. Eine Sache, wo wir quasi direkt drauf eingehen können, wenn wir gerade schon mal Spoon angesprochen haben, ob er spielt oder nicht, weil da haben sich ja zwei Spieler ganz gut präsentiert. Einmal Josh Jobe und auch Darian Kendrick. Die ja jetzt auf den Cornerback-Spots nicht so unbedingt diejenigen waren, mit denen man vor der Saison gerechnet hat. Also noch nicht mal, Kendrick ist ja sogar vom Practice-Squad oder aus dem Squad der Rams gekommen. Weil am letzten Sonntag, ich weiß es nicht, es war glaube ich nach dem Spiel, die Seahawks haben ja am Donnerstag gespielt, also letzten Sonntag kam noch ein Gerücht auf, dass die Seahawks gerade dabei sind, sich zu erkundigen, beziehungsweise anderen Teams die Möglichkeit zu geben, einen Trade, um Reek Woolen einzufädeln. Der hat jetzt in dieser Saison nicht so gut gespielt. Kevin, könntest du dir das vorstellen, dass Woolen im Laufe der Saison oder relativ kurzfristig nicht mehr bei den Seahawks spielt?
Also ich muss erstmal sagen, halte ich von Tariq Woolen eigentlich relativ viel, weil ich finde, er athletisch sehr, sehr viel mitgebracht hat, beziehungsweise immer noch nach wie vor auch mitbringt. Es ist so ein bisschen eher die Körpersprache, so das, was mir so ein bisschen Sorgen bereitet. Gerade in dem Spiel gegen die 49ers auch, war gegen ihn der spielentscheidende Touchdown über den Tight End. Hatte davor auch ein Play gehabt, wo er, sag ich mal, nur auf die Interception geht, wo er nur versucht, den Ball zu attackieren, als einfach den Ball oder den Spielzug zu beenden halt, um ihn runterzuschlagen. Deswegen, ich finde eher so, ist es vom Gefühl her so ein mentales Ding, irgendwie so halt, ich weiß nicht, was passiert ist, ob er das Gefühl hat, okay, er bekommt von den Headcoaches oder auch aus dem Lockerroom nicht diesen Rückhalt oder auch vielleicht nicht diese Aufmerksamkeit oder ja, was denn auch Spieler manchmal auch so ein bisschen suchen. Ich kann es mir zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht vorstellen, dass sie von Reek Woolen ganz abtreten. Außer natürlich, es kommt jetzt jemand um die Ecke und bietet etwas, wo du sagst, okay, das müssen wir machen. Da kann man nicht zweimal drüber nachdenken. Aber ich persönlich würde mich drüber freuen, wenn sie noch weiter an Rick Woolen festhalten, weil ich glaube, er ist ein sehr, sehr guter Athlet. Und er hat auch schon gezeigt, dass er ein Cornerback gerade in der Seahawks-Defense auch sein kann, der dominiert, ein Lockdown-Cornerback sein kann. Und ist auch noch ein junger Spieler, das müssen wir halt auch dazu sagen. Und ich finde, das darf man dann nicht zu schnell auch, sage ich mal, ja, so durchlaufen lassen. Und man muss dem jungen Spieler auch nochmal zugestehen, dass er vielleicht auch mal eine schlechte Phase auch hat. Auch wenn wir alle wissen, das Geschäft ist hart, ist erbarmungslos und es geht darum, halt zu performen. Aber würde mich freuen, wenn sie ihm weiter noch die Möglichkeit geben und nicht direkt, ja, sage ich mal, das Ganze jetzt schon beenden. Außer natürlich ist es intern irgendwas vorgefallen, was man jetzt so gar nicht mitbekommen hat. Klar, dann muss man natürlich auch auf solche Sachen reagieren. Aber ich glaube, da ist ja bis jetzt noch gar nichts durchgesickert und irgendwas irgendwie hört man immer. Und da man da aus der Richtung jetzt gar nichts gehört hat, finde ich, sollte man ihm trotzdem noch weiter die Möglichkeit geben, auch in Seattle. Weil er, finde ich, auch einfach zu der ganzen Defense, zu Mike McDonald, seine Auffassung auch einfach passt. Ja, und deswegen glaube ich, dass sie ihn zum jetzigen Zeitpunkt erstmal noch nicht abgeben werden.
Okay, ja. Was bei mir immer noch so ein bisschen, also Job und Kendrick haben sich ja jetzt wirklich super geschlagen, also auch mit Spoon zusammen, ist auf jeden Fall Tiefe in Sachen Cornerbacks gegeben. Was mir jetzt noch so ein bisschen auffällt, Simon, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Rick Woolen ist ja relativ groß. Das ist der einzige Cornerback von den Vieren, der über 6 Fuß groß ist. Er ist ja 6'4".
Der noch Pete Carroll-Maße hat.
Ja, genau. Das ist vielleicht für mich so ein bisschen so ein Ding, weil wir haben es letzte Woche gegen Arizona gesehen. Da ist Rick Woolen Devin Witherspoon beim Touchdown von Marvin Harrison Jr. geschlagen worden bei einem hohen Ball. Ist das so ein Punkt, wo du denkst, okay, ja, Größe würde fehlen, wenn Woolen weg ist?
Ja, also mag schon sein, aber ich weiß nicht, ob du da danach deine Defense ausrichten solltest. Wenn das ist tatsächlich ja gegen die Steelers bei Metcalf auch passiert, dass du, aber ich glaube, manchmal lässt sich das vielleicht auch einfach schlicht nicht verhindern, dass du so einen Ball, der, keine Ahnung, in die 8. Etage geworfen wird, wo halt einfach nur 3-4 Leute rankommen. Ja. Das musst du dann playmäßig einfach besser lösen, dass du ja dann anders die Coverage setzt. Aber ja, weiß nicht. Wenn ich an Woolen denke, dann denke ich halt auch immer an Vertragsjahr. Und dann ist natürlich die entscheidende Frage: Willst du mit ihm verlängern oder willst du nicht mit ihm verlängern? Und wenn sich das Management eigentlich sicher ist, dass sie nicht mit ihm verlängern wollen, oder sie vielleicht schon in den ersten Gesprächen schon gehört haben, dass er einen Vertrag haben will, den er in Seattle halt einfach nicht kriegen wird, dann macht es natürlich schon Sinn, ihn jetzt zu traden, weil du dann noch Value kriegst. Wenn du ihn in der Free Agency einfach verlierst, weil der Vertrag zu Ende ist, dann kriegst du ja nicht mal einen Gegenwert oder sehr wahrscheinlich keinen Gegenwert. Deswegen, das ist sicherlich noch so eine Frage, die sie sich stellen werden. Ansonsten bin ich aber auch bei Kevin. Also wenn du irgendwie die Idee hast, das Potenzial vielleicht doch nochmal in ihm zu kitzeln, dann solltest du auf jeden Fall eher gucken, dass du ihn verlängerst, aber eben auch nicht zu Mondpreisen.
Also es gab unter der Woche eine interessante Aussage von Mike McDonald, der dann gefragt wurde, ob wenn die Seahawks jetzt mit Devin Witherspoon und Josh Jobe Outside spielen, ob sich Darian Kendrick seine Rolle im Slot oder einen Start im Slot verdient hat und er einfach nur ja meinte. Also das ist schon, da fiel der Name Rick Woolen gar nicht. Wir schauen uns das einfach mal an. Ist ja sicherlich eine interessante Frage. Ist auch dann das Ding, okay, was kriegen die Seahawks jetzt für Rick Woolen, wenn man dann denkt, der war ein 5th-Runden-Pick. Man wird jetzt keinen Second Rounder für ihn kriegen. Ist dann die Frage, gibt's noch einen Player Swap? Wir schauen uns das weiterhin an und halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Zwei kleine News gibt's noch, bevor wir in die Preview einsteigen. Einmal haben die Seahawks noch Veteran Running Back Miles Gaskin auf den Practice Squad geholt. Der ist quasi ein Local Kid, der hat an der University of Washington bei den Huskies studiert, ist ans College gegangen, hat da auch gespielt, war danach jetzt 5 Jahre in der NFL und ist jetzt, wie gesagt, bei den Seahawks auf dem Practice Squad. Und dann noch eine gute Nachricht für alle die, die sich die am Sonntag nicht die Nacht um die Ohren schlagen wollen. In Seattle geht der Sport im Moment komplett steil. Also auch die Seattle Mariners sind jetzt in den Playoffs aktuell, haben zum ersten Mal nach 24 Jahren ihre Division gewonnen und würden jetzt am Wochenende in die Playoffs einsteigen. Und das Problem ist da, für alle, die schon mal in Seattle waren, das Lumen Field und der T-Mobile Park, da wo die Mariners spielen, sind ungefähr so 150, 200 Meter auseinander. Also es ist sehr eng und es drohte eine Terminkollision. Und da hätte sein können, dass auf einmal über 100.000 Fans jeweils zum Baseball und zum Football gleichzeitig anreisen würden. Dazu ist es jetzt nicht gekommen. Das Mariners-Spiel wurde nach hinten verlegt, ein bisschen an den Nachmittag. Sprich, der Kickoff bleibt weiterhin am Sonntag um 22.05 Uhr. Sprich, alle, die am Montag früh arbeiten müssen, früh aufstehen müssen, freut es. Alles andere, was so die Bucks gemacht haben und wo die Seahawks vielleicht Stärken haben, gegen was sie nachschauen müssen, wo sie vorsichtig sein müssen gegen die Bucks, schauen wir uns jetzt oder hören wir uns jetzt in der Preview an.
No Repeat Friday, die Vorschau.
Ja, und da schauen wir, bevor wir jetzt auf die Seahawks eingehen, die ja jetzt ihre Mini-Bye hatten, weil sie ja letzte Woche Donnerstag schon in Arizona gewonnen haben, hatten sie noch 2-3 Tage mehr Zeit, um sich zu erholen. Schauen wir nochmal erstmal auf den Gegner, die Buccaneers. Die sind extrem stark in die neue Saison gestartet mit 3-0. Haben jeweils knappe Siege an den ersten drei Spieltagen gegen die Falcons, die Texans und die Jets eingefahren. Aber dann gab es letzte Woche die erste Niederlage, und zwar gegen die Eagles. Und Kevin, ich glaube, das war ein relativ wildes Spiel für alle, die sich das irgendwie selbst in der Red Zone angeschaut haben, oder?
Ja, ich glaube vor allem, wenn man sich, wer die Eagles verfolgt hat, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine ganz persönliche Einschätzung, ich muss sagen, der Football, der zurzeit in Philadelphia gespielt wird, ist, sagen wir mal so, sehr effizient, aber nicht schön, aber nicht schön anzusehen, wenn ich ehrlich bin, nicht als Fan zumindest. Und deswegen tue ich mich schwer auch so mit den Eagles. Aber wie gesagt, das ist effizient. Sie haben alle ihre 4 Spiele gewonnen, stehen in ihrer Division 1-0, haben beide Spiele auswärts auch souverän gemacht. Also ist schon eine Mannschaft auf jeden Fall, die auch auf jeden Fall Contender ist und auch ein gutes, eine gute Tiefe auch im Kader hat. Deswegen, war natürlich die Bucks mit der ersten Halbzeit, war es natürlich schon schwer, da haben sie sich den Rucksack schon schön vollgeladen. Aber es zeigt auch, Baker Mayfield hat einfach auch diese Qualitäten dann zurückzukommen. Ist auch so ein Spieler, der sich wenig Gedanken einfach auch macht. Man hat gesehen, jetzt auch über die Saison verteilt, hat schon 8 Touchdown-Pässe selber geworfen bei nur einer Interception. Im Vergleich dazu, Sam Darnold hat nur 5 geworfen bei 2 Interceptions. Er ist auf jeden Fall, was die Yardage angeht, sind sie beide gleich. Sind 905 Yards bei Sam Darnold und 904 bei Baker Mayfield. Was aber, finde ich, auffällig ist, ist das Quarterback-Ranking zwischen Sam Darnold und Baker Mayfield. Baker Mayfield ist bei 95,1, damit an Stelle 22, und Sam Darnold hat 106,5 und ist an Stelle Nummer 8, damit ligaweit gesehen. Daran sieht man schon so, Baker wirft deutlich mehr, ist deutlich risikofreudiger auf, was das angeht. Und ich finde auch, er zieht einfach auch das Team so ein bisschen mit. Ne? Man merkt ihm so das an, halt so dieses, diese Dog-Mentalität halt so ein bisschen auch, ne, dass er halt, versucht dann auch das Team, zu carryen und mit anzuschieben und sowas halt alles. Und ich glaube, Tampa ist tatsächlich auch eine gute Mannschaft, ein gutes Team. Wie gesagt, sonst würden sie auch nicht 3-1 stehen. Aber das Spiel war natürlich sehr, sehr wild. Hat einiges gesehen, aber ich glaube, dass natürlich jetzt zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die vor allem in ihrer Defense sehr, sehr gut sind. Und diese wilden Sachen, sage ich mal, diese wilden Ausreißer werden wir, glaube ich, nicht in der Art und Weise sehen.
Ja, also die Teams sind sich sehr ähnlich. Also wenn man jetzt nochmal auf das Eagles-Spiel schaut, da haben die Buccaneers zur Halbzeit 24-6 zurückgelegen und haben das Spiel am Ende dann nochmal extrem eng gemacht. Und das zeigt, dass sie eine gute Defense haben, wenn die Defense dann mal auf dem Platz ist, beziehungsweise sich einen Ruck gibt. So wie in der zweiten Halbzeit du hattest Baker Mayfield angesprochen, der dann ja die Bucks dann in der zweiten Halbzeit dann auch fast zurückgeführt hat. Simon, von den Teams her sind sich die beiden Mannschaften, also die Seahawks und die Bucks, relativ ähnlich, ne? Wenn man so auf das Thema Analytics schaut, die Offenses sind leicht positiver als die Defenses, aber viel tun sie, geben die sich nicht.
Ja, ist tatsächlich sehr ähnlich. Das, was am meisten vielleicht noch auffällt, ist, dass die Bucks eine wahnsinnig gute Run-Defense haben und nicht so stark durch die Luft sind. Das ist bei den Seahawks auch so. Die Run-Defense ist nicht ganz ebenbürtig, aber ansonsten ist das schon wirklich erstaunlich, wie ähnlich die Teams sich da sind in dem, was sie in der Offense und Defense leisten. Natürlich mit anderen Schwerpunkten teilweise, aber das Receiving Core der Bucks ist zum Beispiel wirklich beeindruckend. Sie sind zum Beispiel auch in der Passverteidigung einfach besser geworden über die letzte Zeit. Und Kevin hat das eben auch schon mal gesagt, die Quarterbacks sind sich auch irgendwo ähnlich. Vielleicht ein bisschen mehr wilde Anteile eben bei Baker Mayfield, aber im Prinzip sind das schon recht ähnliche Teams, die da aufeinander zukommen. Und ich habe schon auch den Eindruck, dass das, wenn du dieses etwas seltsame 49ers-Spiel da von Beginn der Saison mal rausnimmst, denke ich, sind die Bucks schon der stärkste Gegner, auf den wir bisher treffen.
Sehe ich auch auf jeden Fall so. Es gab ein schönes Zitat von Baker Mayfield, weil du sagtest, sie sind sich relativ ähnlich. Die haben ja auch mal zusammengespielt vor einigen Jahren bei den Carolina Panthers, Sam Darnold und Baker Mayfield. Und da wurde Baker Mayfield dann auf einer Pressekonferenz darauf angesprochen, wie er denn die guten alten Tage mit Sam Darnold bei den Panthers, wie gerne er sich denn daran zurückerinnert. Und er einfach so eiskalt geantwortet hat, welche guten alten Tage. Also da nochmal Shots feiert in Sachen in Richtung Panthers. Also das haben die beiden Jungs nicht so gut in Erinnerung. Ein Faktor, der relativ schwer wiegen könnte, ihr habt gerade beide nochmal die Offense der Buccaneers angesprochen. Mike Evans wird ja auf jeden Fall ausfallen. Wer dann auch ausfallen wird, wahrscheinlich ist eben Bucky Irving, der ja eigentlich Running Back ist, aber letzte Woche auch einen Passing-Touchdown und insgesamt 107 Yards gefangen hat. Also auch eben so ein Dual-Threat. Also er kann sowohl Bälle fangen als auch laufen natürlich. Kevin, wie schwer würde dieser Ausfall wirken für die Buccaneers, wenn Irving jetzt nicht dabei ist?
Ich glaube schon extrem schwer. So ein bisschen, noch nicht auf dem Niveau, aber so ein bisschen zu vergleichen ist es, finde ich, mit Christian McCaffrey in San Francisco. Ich finde, man merkt einfach, dass Bucky Irving so ein bisschen der Go-To-Guy ist für Baker Mayfield, wenn es mal eng wird im Passspiel. Auch da, ich habe mal geschaut, Bucky Irving hat 19 Targets gehabt bis jetzt in der Saison und hat alle 19 auch gefangen. Sagt jetzt noch nicht viel darüber aus, wie die Qualität oder wie lang die Pässe waren, aber wir haben es eben gerade angesprochen, ist schon immerhin in diesen vier Spielen jetzt schon für 193 Yards auch dann nach einem Pass gelaufen oder mit einem Pass gelaufen, also ganz pure Receiving Yards. Zwei Touchdown-Pässe dabei gehabt und im Vergleich ist da dann halt einfach zum Beispiel, ne, seine Rushing-Yards sind dann ähnlich, also er ist bei 237 bei 71 Carries, also es ist schon ein Spieler, der viel auch mit einbezogen ist dann auch, ne? Wenn man zum Beispiel sieht, Ken Walker hat 244 Rushing-Yards, klar, Zach Charbonnet hat dann auch nochmal 96, ne? Also sind dann auch nochmal knapp 100 mehr. Aber ja, es ist schon, Bucky Irving ist schon so ein Spieler, finde ich, vergleichbar zurzeit mit CMC, weil es halt einfach ein Spieler ist, der sehr variabel ist, der körperlich sehr, sehr gut ist, der eine hohe Geschwindigkeit mitbringt Und wir haben es angesprochen, eben gerade auch schon, finde ich, das Receiver-Core in Tampa ist beeindruckend, wenn alle fit sind, mit Mike Evans, Chris Godwin, auch Sterling Shepard hat letzte Woche sehr, sehr gut gespielt. Und dann natürlich auch mit dem Rookie Emeka Ekwuka, der, glaube ich, ja auch sehr, sehr überrascht hat, so wie er aus den Startlöchern gekommen ist. Ist überall so ein Sleeper gewesen, aber hat auf jeden Fall die meisten Touchdown-Pässe gefangen mit 4. Mike Evans hat zum Beispiel nur 1. Klar, er war hat nur 3 Spiele gespielt von 4, aber halt, wenn man merkt schon so halt, ist so ein kleiner, junger Umbruch gerade auch so in der Offense halt mit Ekwuka und Bucky Irving. Aber gerade auf der Running Back Position haben sie natürlich auch mit Rashad White noch jemanden, der ja auch letzte Woche bei 29 Snaps auf dem Feld war und davon 23 Mal den Ball bekommen hat. Also das zeigt er dann auch, wenn er da ist, ne, dann vertrauen sie ihm auch. Mit 108 Yards und 1 Touchdown ist das auch beachtlich, was er bis jetzt die Saison gemacht hat. Ja, und es ist einfach, ich bin gespannt, wie die Bucks das auffangen würden. Chris Godwin kommt ja jetzt zurück. Sterling Shepard steht, glaube ich, auch auf dem Injury Report. Das wird interessant. Und wie gesagt, aber das, ich freue mich da drauf, weil ich habe es eben ja auch schon mal gesagt, Baker Mayfield ist so ein bisschen, also dieses Alabama-Ding, ist egal, was passiert, ne, wir machen unser Ding und ich übernehme das schon und ich mache das schon. Ich finde, ich bin großer Kritiker gewesen von Baker Mayfield, gerade auch zu seiner Zeit in Cleveland noch. Aber jetzt, was er in Tampa macht, das muss man schon anerkennen. Das ist schon ein sehr, sehr guter Job einfach, den er da macht. Und er läuft die Defense, also es ist seine Offense. Also, ne, das ist, absolut. Man merkt das richtig, er ist da in Command, er übernimmt das halt alles, übernimmt Verantwortung dafür und das ist so, das auch aus Athletensicht finde ich sowas beeindruckend, weil auch gerade in den, wir haben es vorher angesprochen, die ersten 3 Spiele auch der Bucks in Atlanta, in Houston und dann gegen die Jets, die waren alle sehr, sehr eng. Und im Endeffekt, in 2 von den 3 Spielen hat er das Ding rumgerissen und hat, sag ich mal, seinem Team die Möglichkeit gegeben, dann auch die Spiele zu gewinnen. Und das ist ja das, worauf es dann im Endeffekt halt ankommt. Und ja, aber auch er braucht die Spieler, wo er den Ball hinwerfen kann. Und da bin ich gespannt, gerade wenn Bucky Irving ausfällt und wie gesagt Mike Evans dann auch nicht spielt, dann ja müssen die, muss die Last dann auch deutlich mehr verteilt werden auf die anderen Schultern.
Auf jeden Fall, du sprichst gerade an, die Last auf andere Schultern zu verteilen. Wir können dann, wenn wir jetzt über Baker gesprochen haben, ja, oder den Maker, wie ihn viele nennen.
Den Maker, oh Gott.
Ja, klar, hier hat Kevin doch gesagt, der schultert das alles und macht dann einfach. Schauen wir einfach mal auf die Matchups und da ein Faktor, den Baker Mayfield natürlich aufbraucht, ist seine O-Line und da kommt dann der Pass-Rush der Seahawks zum Zuge, weil ja gegen die Bucks könnten sie jetzt eigentlich eine ganz gute Leistung abliefern. Die O-Line der Bucks ist nämlich, wie gefühlt das halbe Team auch, sehr, sehr angeschlagen. Wir haben jetzt gegen die Eagles ihren super, ich weiß gar nicht, ob er schon mal All-Pro war, aber auf jeden Fall Pro Bowl Left Tackle Tristan Wirfs zurückgekriegt. Dafür fällt die komplette rechte Seite der Line aus. Also Guard Cody Mauch und Tackle Luke Goedeke sind mittlerweile auf IR. Und ja, da ist so ein bisschen Fickschusterei bei den Bodyguards für Baker Mayfield angesagt. Der auch selbst letzte Woche schon nicht so richtig fit war, Simon, ne? Der ist auch eben auf diesen berühmten Injury Report aufgetaucht. Meinst du, das ist so ein Hebel, wo die Seahawks ansetzen können, dass sie ihn da über die angeschlagene Line auch nochmal unter Druck setzen können?
Auf jeden Fall. Und ich würde mir auch wünschen, dass der Pass Rush der Seahawks da vielleicht noch ein bisschen effizienter werden kann. Die kreieren ja weiterhin extrem viel Pressures, aber sind, was Sex angeht, zumindest eher im Mittelfeld der Liga und nicht ganz oben mit dabei. Da ist sicherlich noch ein bisschen Potenzial zu holen und ich glaube, das wäre für Sonntag auch auf jeden Fall einer der Ways to Win, dass man da Mayfield konstant unter Druck hält. Der ist ja auch eher ein mobilerer Quarterback, sicherlich nicht ganz so krass wie jetzt Kyler Murray letztes Wochenende, aber trotzdem auf jeden Fall muss man eben diese, diese Fähigkeit auch limitieren. Das schaffst du natürlich am besten, wenn du an der Line dann auch gut durchkommst und von Anfang an Druck erzeugst, das so ein bisschen wegzunehmen. Von daher, das ist auf jeden Fall auch einer der Punkte, wie man die Buccaneers, glaube ich, gut stoppen kann. Oder, und dann kommt das auch rein, was wir eben schon mal hatten, vielleicht ihn dazu zwingen kann, dass er Entscheidungen trifft, die er dann nachher bereut. Weil er eben diese wilden Plays immer mal wieder dabei hat. Und das natürlich Plays sind, die vor allem kommen, wenn du unter Druck stehst. Gar keine Frage.
Ja. Ja, das war, ich kann mich da an die beiden Touchdowns gegen die Eagles, einmal von Igbuka und einmal von Bucky Irving erinnern, die dann teilweise für über 70 Yards dann in die Endzone gelaufen sind. Das waren auch zweimal so absolute YOLO-Würfe, wo Baker Mayfield irgendwie aus der Pocket komplett raus war und das Play eigentlich schon tot war und er dann doch den Ball nochmal angebracht hat. Wir hatten eben Buka angesprochen. Ein Faktor, den wir jetzt noch gar nicht so angesprochen hatten, der den Seahawks in den letzten Jahren auch immer sehr wehgetan hat, ist das Thema Tight End. Und da haben die Buccaneers jetzt auch im Angesicht des Ausfalls von Mike Evans und Bucky Irving, haben sie noch Kate Otten, also einen relativ guten jungen Tight End. Simon, ist das so ein, wäre das jemand, wo du denkst, okay, der könnte den Seahawks wie immer, so wie wir es in den letzten Jahren gewohnt sind, überdurchschnittlich viele Yards über Tight Ends einschenken?
Also im Prinzip ist es schon so, dass die Seahawks gegen zwei Dinge besonders anfällig sind. Und das sind einerseits Tight Ends und andererseits Running Back Pässe, die relativ spät kommen, also klassische Checkdowns eigentlich. Mhm. Deswegen habe ich da schon auch weiterhin so ein bisschen Sorge. Otten ist mir jetzt auch bisher nicht so mega aufgefallen diese Saison, aber ist sicherlich eben eine gute Möglichkeit für ihn auch, dann einen Schritt nach vorne zu machen, gerade wenn so viele Receiver ausfallen. Dann wird er sicherlich mehr Targets bekommen. Von daher, ja, das könnte sicherlich auch für die Buccaneers ein wichtige Anspielstation sein und für uns gilt es natürlich da auch mit den Linebackern gut in Coverage zu kommen, gerade in den Situationen, in denen du vielleicht nicht so klare Passing Downs hast. Genau,
dann können wir vielleicht nochmal auf die andere Seite des Balls schauen, weil wenn die Defense der Seahawks wie in den letzten Wochen gut spielt, sind auch weiterhin in Sachen DVOA mit ganz vorne dabei, eine der Top 5 Defenses in der Liga im Moment. Dann gilt es natürlich auch, Punkte und offensive Yardage zu kreieren. Und da schauen wir mal, hatte ich eine ganz interessante Statistik rausgesucht oder gesehen, das Seahawks-Laufspiel, was ja auch ein heftiger Fokus sein soll, wenn man jetzt nochmal so in der Offseason hört, was Clint Kubiak und Mike McDonald da gesagt haben, dass sie eben das Laufspiel etablieren wollen. Da haben die Seahawks in dieser Saison insgesamt 33 Rushes für Raumverlust oder keinen Raumgewinn gemacht und sind damit Nummer 1 im negativen Sinne in der NFL. Und die treffen jetzt auf eine D-Line der Bucks, die relativ fit ist. Kevin, das könnte ein Problem werden, wenn die Seahawks da gegen Vita Vea zum Beispiel spielen, der jetzt gegen die Eagles auch 2 Sacks hatte und einer der besten Run-Defender in der NFL ist. Wenn sie da das Laufspiel nicht in Gang kriegen und dann eindimensional werden über den Pass, oder?
Ja, das ist ja sowieso immer die Schwierigkeit, ne, wenn eine Seite immer nicht funktioniert, also du entweder im Passspiel schlecht bist oder im Runplay halt nicht so gut bist, dann bist du halt ausrechenbar halt einfach, ne, weil du halt die Sachen machst halt einfach, ne, die immer funktionieren. Und ja, wie gesagt, die Run-Defense der Bucks ist beeindruckend. Nach PFF ist Run-Defense an Nummer 3 ligaweit. Und der Run-Block der Seahawks ist gerade mal ja im Mittelfeld an Nummer 15. Also es ist ja nichts Neues, glaube ich, für Seahawks-Liebhaber-Fans und Enthusiasten, dass das Run-Game so ein bisschen, ja, ich glaube, wir hängen alle zu sehr Beast-Mode und Marshawn noch hinterher, ne, so dieses Unstoppable, die ersten 3 Tackler abschütteln und sowas halt. Ich glaube, davon
das müssen wir ein bisschen entromantisieren, weil ich glaube, viele, die halt schon lange dabei sind, die schauen halt immer und hoffen ja, das nochmal so wieder aufleben zu lassen. Das war mit Chris Carson schon so. Ich bin aber trotzdem auch der festen Überzeugung, dass Ken Walker, wenn er fit ist und die Unterstützung bekommt, über die Offense-Line, ist Ken Walker ein Top 5 Running Back der Liga, weil er einfach auch so dieses Potenzial hat, Tackles zu brechen, nicht direkt mit dem ersten Kontakt runtergeht. Aber wir haben es eben gerade schon angesprochen, die Seahawks leider auch aus der Erfahrung der letzten Zeit heraus nicht ganz so gut, nicht ganz so stark in der O-Line, was dann auch den Run-Block angeht. Und was halt, glaube ich, noch viel schwerwiegender ist, ist auch so Thema Red Zone Offense. Ne? Da, wo es halt wirklich dann drauf ankommt, die letzten Yards zu machen, auch gerade, man hat auch das Gefühl, wenn es auch Richtung Goal-Line geht, ne? Also wenn es nur noch 2-3 Yards sind oder so, dass auch in dieser Offense so ein bisschen auch manchmal diese Kreativität fehlt, sondern da wird dann halt einfach ein Power-Run angesagt über eine Goal-Line-Formation, die ja relativ ausrechenbar dann halt auch ist. Und deswegen glaube ich schon, dass auch ein wichtiger Schlüssel für eine erfolgreiche Saison und nicht nur für dieses Spiel, also auch in diesem Spiel natürlich wieder, aber auch speziell für die Saison ist, dass Run Game wieder mehr in Bewegung zu bekommen, halt einfach auch, weil es Sam Darnold definitiv entlasten wird. Und man hat ja auch gesehen, gerade so in den letzten ja 1-2 Spielen, Sam Darnold ist ein guter Quarterback, definitiv. Und wir wussten ja alle nicht so vor der Saison, na, wie ist das jetzt so? Er hatte wahrscheinlich den besten Receiver mit Justin Jefferson in Minnesota der letzten 50 Jahre. Und wie macht das in Seattle? Und deswegen finde ich, um Sam Darnold da noch mehr entlasten zu können, brauchst du einfach dieses Run-Game und dass du diese Eindimensionalität so ein bisschen immer kleiner bekommst. Und auch auch vom Play-Calling her ist es relativ ausgeglichen. Also es ist fast 50-50, was das Play-Calling zwischen Pass und Run angeht. Das heißt also auch, das Coaching-Team vertraut ja auch darauf und Clint Kubiak vertraut darauf, dass das funktioniert, auch das, was er callt. Bei den Bucks ist ja zum Beispiel ein bisschen anders. Da ist es ja drei Viertel sogar Richtung Pass und nur ein Viertel oder ja ein bisschen mehr, 36% sind Richtung Run. Das ist ja ein bisschen unausgeglichen. Das ist ja in Seattle gar nicht so. Das heißt, es ist ja schon der Versuch halt auch da, das Run-Game so ein bisschen in Bewegung auch zu bekommen. Und wie gesagt, die Zahlen sind jetzt nicht beeindruckend. Eben schon gesagt, ne, Ken Walker ist für 244 Yards gelaufen, Zach Charbonnet für 96. Beide haben aber schon Touchdowns auch erzielt. Ken Walker 3 ist damit auf dem geteilten 5. Platz, was die Running Backs angeht. Und Zach Charbonnet 2, das ist ja okay, sage ich mal. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du halt sagst, boah, es findet gar nicht statt. Aber ja, klar, wenn wir natürlich darüber sprechen, dass wir uns weiterentwickeln wollen und dass wir, ne, vorankommen wollen, da müssen wir gerade, was der Run-Block angeht, gerade jetzt auch gegen solche Mannschaften, ne, wir haben es gerade angesprochen, mit wirklich auch ja Standout-Spielern, sage ich mal, wie ein Vita Vea, aber auch auf der Linebacker-Position mit Levante David, ne, die ja auch einfach Run-Stopper sind, ne, die das auch so ein bisschen, ne, die Instinktspieler sind, die das sehr, sehr gut können, die, ne, das einfach auch dann gut machen. Deswegen, ja, hoffe ich sehr, wie gesagt, dass diese O-Line der Seahawks sich auch immer weiterentwickelt, auch mit Gray Zabel natürlich auch, von dem ich auch sehr, sehr viel halte, der uns, glaube ich, in der Zukunft sehr, sehr viel Freude machen wird. Und dann hast du die Möglichkeit, sage ich mal, auch das ganze Potenzial von Ken Walker auch auszuspielen, weil es ja auch jemand ist, der auch vielleicht so ein Dual-Threat werden könnte. Den kannst du auch übers Passspiel dann auch, über die Checkdowns ein bisschen besser mitnehmen. Aber ja, klar, es steht und fällt und das geht ja ganz oft leider auch bei den Offenses manchmal unter, auch gerade so in dieser Wahrnehmung. Es steht und fällt einfach mit der O-Line, weil die generiert dir die Pocket, die generiert dir die Zeit für den Quarterback zu werfen und die generiert aber auch die Gaps für die Running Backs und sowas halt alles. Und nichtsdestotrotz müssen wir auch darüber natürlich sprechen, dass Ken Walker nicht immer die richtige Entscheidung trifft, ne? Nicht immer, ne, die richtige Gap anläuft. Ne? Also seine Vision ist ja nicht so, dass du jetzt halt auch sagst, er ist absolut fehlerfrei, was das halt auch angeht. Ne, das möchte ich auch gar nicht sagen. Aber vom Potenzial her finde ich ihn sehr, sehr gut, sehr, sehr interessant auch für die Zukunft. Und ich finde auch, wenn man ihm da die richtigen Mitspieler auch, sage ich mal so ein bisschen übertrieben gesagt, an die Hand gibt, die finde ich schon teilweise auch da sind, dann haben wir, werden wir, glaube ich, viel, viel Spaß haben. Aber wie gesagt, ich glaube, und da muss ich leider das nochmal wiederholen, wir müssen uns von Marshawn Lynch müssen wir uns verabschieden, auch von der Zeit, in der er gespielt hat, auch mit dem Team, mit der O-Line, mit der er gespielt hat. Das werden wir in Seattle in naher Zukunft leider so erstmal nicht mehr sehen. Und deswegen, muss man halt schauen, wie adaptiert man halt einfach und wie macht man einfach auch das Beste dann daraus.
Ich denke, da bin ich voll bei dir. Man muss Clint Kubiak aber auch zugute halten. Sie haben eben vor der Saison ausgegeben, dass sie dieses Running Team sein wollen und den Gegnern auch ihren Willen aufzwingen wollen. Dass Clint Kubiak anders als Ryan Grubb letztes Jahr, dass das Run-Game, wenn es dann auch nicht funktioniert, trotzdem nicht komplett ad acta legt, sondern es halt auch wirklich immer wieder probiert. Ryan Grubb war ja letztes Jahr so gefühlt, wenn das Run-Game nicht in den ersten 2-3 Plays funktioniert hat, ja, dann passen wir nur noch. Das machen die Seahawks jetzt gar nicht mehr und dann kommen da dann auch mal so Red-Zone-Touchdowns bei raus, so wie letzte Woche gegen die Cardinals, wo Zach Charbonnet dann einfach zwei Defender aussteigen lässt, so ein bisschen schon in Beastbone-Manier und dann ganz frei in die Endzone läuft, eben auch durch ein gutes O-Line-Blocking. Dass es dazu dann nicht gekommen ist und die Seahawks dann das Spiel nochmal spannend gemacht haben, lag auch daran, dass es einen Holding-Penalty gab gegen JSN, über den wir heute noch gar nicht gesprochen haben, das ändert sich jetzt aber, der das dann auch den Schiedsrichter deutlich hat wissen lassen, als der nämlich gerade am Mikrofon sagte, kam JSN vorbei und sagte, ja, der Call war mal richtig BS. Ja, JSN ist natürlich auch so ein Faktor, der sich jetzt so in das nationale Spotlight gespielt hat und auch von vielen Experten jetzt angepriesen wird. Simon, der sieht sich einer Secondary der Bucks gegenüber, die ähnlich wie viele Teile der Mannschaft auch ja nicht so fit sind, oder?
Ja, das ist richtig. Jamal Dean, der Cornerback, ist angeschlagen und wird wohl voraussichtlich nicht spielen. Hat zumindest auch zweimal nicht trainiert. Das ist auf jeden Fall eine Schwächung. Ist einer der besten Defender, die sie bei den Backs haben. Allerdings ist Rookie Jacob Parrish mit dabei, der bisher extrem gute Grades bekommen hat und einer der besten Rookies überhaupt in der gesamten Saison ist. Ist halt die Frage, ob er da was ausrichten kann gegen JSN dann. Wird wohl als Nickel immer mal wieder auf dem Feld stehen, gerade in den klaren Passdowns. Ich würde aber vermuten, dass JSN sich da auf jeden Fall gut durchsetzen können wird. Ich hatte das eben schon mal gesagt, bei den Bucks ist es so, dass die Run-Defense schon deutlich besser ist als die Pass-Defense. Und ich gehe schon stark davon aus, dass wir viel auch durch die Luft gehen werden. Vielleicht auch mit ein bisschen Play-Action. Das hat ja auch die letzten Wochen wieder ganz gut funktioniert, nachdem das am Anfang noch wenig war. Genau, und so eben die Möglichkeit kreieren für JSN, dass er dann wieder ein Career-Game hinlegt.
Ja.
Und die Bucks Secondary hat tatsächlich gegen die Eagles in der zweiten Halbzeit keinen einzigen Pass von Hurts mehr zugelassen. Also das ist schon eine Unit, die besser geworden ist, auch Verstärkung bekommen hat nochmal in der Offseason. Aber sicherlich eben noch nicht so gut wie die Lauf-Defense.
Ja. Auf jeden Fall. Also JSN hat in dieser Saison 4 Spiele am Stück, in denen er mindestens 79 Yards gefangen hat. Das hat es in der Historie der Seahawks bisher vorher zweimal gegeben in den ersten 4 Spielen der Saison. Den 2 Spielern, an denen das gelang, war einmal DK Metcalf, das ist noch gar nicht so lange her. Und der andere war natürlich Hall of Famer Steve Largent. Also da ist er schon mal in guter Gesellschaft. Gibt natürlich auch, wir sind da sehr auf JSN fokussiert, aber es gibt, Kevin, noch andere Spieler, die sich da diese Saison auch so ein bisschen in den Fokus gespielt haben. Torrey Horton, wie siehst du den im Moment? Wie hat der sich ins Teamgefüge so eingespielt?
Ja, ich glaube, Torrey Horton ist ein super Rookie für die Seahawks. Auch so ein bisschen erst auch durch die Verpflichtung von Cooper Kupp so ein bisschen gecovert worden, ne, weil du gedacht hast, okay, mit JSN und Cooper Kupp hast du dein Duo, sage ich mal, so ein bisschen gefunden. Klar, der Punt-Return, der war natürlich unglaublich. Ja. Also ich glaube 95 Yards, glaube ich, waren es am Ende. Ich glaube, effektiv ist er aber 140 oder sowas Yards gelaufen. Also das ist schon beeindruckend. Und was ich cool finde, oder was auf jeden Fall, wenn wir über dieses Thema Passing auch sprechen, was ja dann auch wichtig ist, weil wir über Variabilität ja dann auch sprechen. Klar, JSN ist mit 33 Targets absolut der Spieler, wo der Ball die meiste Zeit hinfliegt. Aber auch so nach den, ich glaube, gegen die 49ers hat Cooper Kupp, glaube ich, 3 Targets, glaube ich, nur gehabt. Und mittlerweile hast du so das Gefühl, okay, es kommt halt wieder so ein bisschen. Ne? Das heißt, er ist mittlerweile auch bei 18 Targets, wo du sagst, okay, das ist mir noch nicht weltbewegend. Aber halt, du merkst halt auch, Sam Darnold streut die Bälle halt auch ein bisschen mehr. Und da auch Torrey Horton absolut auch dabei. Wie gesagt, hat auch schon 74 Receiving Yards, 2 Touchdowns. Extrem cool. Und ich glaube auch das, was uns als Seahawks-Fans und auch da wieder aus der Vergangenheit so ein bisschen auch wieder so ein bisschen abholt, ist, dass die Tight Ends auch wieder angeworfen werden. AJ Barner, Arroyo wird mitgenommen, haben beide schon ein paar Targets bekommen, haben beide auch schon vernünftig Yards gesammelt. AJ Barner hat 81, Elijah Arroyo hat 82 Yards und Barner hat sogar auch 2 Touchdowns und nicht ganz unwichtige auch gefangen. Und deswegen ist das einfach schön zu sehen, dass so diese Offense, gerade diese Pass-Offense, so ein bisschen ins Rollen kommt gerade. Ich habe auch so das Gefühl, auch wenn man so die Zahlen sieht, ne, dass das so langsam in die Richtung sich entwickelt, ne, wo du halt sagst, okay, das bringt uns dahin, was wir dann halt auch alle sehen wollen. Ne, Passing Yards per Game ist im Durchschnitt bei 221, ist an Platz 13 der Liga gesehen, ist okay, finde ich, geht in die richtige Richtung. Aber wie gesagt, Run Yards sind bei 110, das ist Nummer 18 in der Liga. Da sieht man schon noch, wo das Potenzial auch liegt. Aber mit Torrey Horton, wie gesagt, hast du einen absolut krassen Rookie, sage ich mal, auch dabei, der auch vom Gefühl her schon körperlich auch das Tempo gehen kann, die Intensität gehen kann. Mir ist jetzt noch kein krasser Fehler von ihm aufgefallen, muss ich ehrlich sagen. Kommt dann ja auch ganz oft halt so, ne, wenn dann nochmal, keine Ahnung, da versucht er dann nochmal für ein extra Jahr zu gehen, obwohl er lieber den Ball sichern sollte. Mal so als Beispiel. Aber das ist mir bei ihm, finde ich, jetzt noch gar nicht so aufgefallen. Also so, ich sag mal, in Anführungszeichen, diese typischen Rookie-Fehler. Er macht da schon einen sehr, sehr stabilen Eindruck. Und auch gerade außen, ja, mit dieser Combo JSN und Cooper Kupp zusammen, das ist schon, du hast da schon viele, viele Möglichkeiten auch, die Sam Darnold dann auch abrufen kann. Und deswegen finde ich gerade so diese Pass-Offense bringt mittlerweile auch genug Variabilität und genug Tiefe mit, dass man jetzt auch dann wieder viel mehr über Play-Action gehen kann, ne, dass das Run-Game auch wieder so ein bisschen mit reinfaken kann. Aber wie gesagt, du hast einfach die Möglichkeit, über das Receiving-Core halt auch das abzudecken, sag ich mal, was du halt auch brauchst. Ne? Weil wenn du einen Receiver hast mit JSN, ja, ist natürlich cool und der hat auch, klar, 402 Yards ist an Nummer 2, ne? Nur Puka Nacua ist deutlich besser. Das ist schon besonders, aber natürlich, dann stellen sich die gegnerischen Teams auch drauf ein. Ne? Es werden immer die besten Cornerbacks immer gegen ihn spielen und dann darf man ja auch an der Stelle nicht vergessen, JSN ist in Jahr 3, glaube ich, oder? Also ja. auch sehr, sehr jung da dann halt auch immer noch. Ne? Und wenn er dann wirklich gegen Elite-Cornerbacks dann auch spielt, das ist dann sein nächster Entwicklungsschritt, den er dann gehen muss. Aber wenn ihn dann Leute wie Cooper Kupp und Torrey Horton dann entlasten können, das ist dann schon cool zu sehen. Und als Fan freut mich das natürlich, weil wir über Torrey Horton gerade gesprochen haben, ne, dass Rookies halt einfach so mitgenommen werden und so auch eingesetzt werden und so. Ich finde das cool. Ich finde das smart halt auch, weil du dann einfach auch diese Tiefe in dieses Receiving Core auch reinbringst.
Ja. Absolut. Bevor wir jetzt nochmal auf den Sonntag konkret eingehen, wann das Spiel zu sehen ist und wie wir das so sehen, gibt es noch eine Person, über die wir vielleicht noch sprechen sollten, und das ist natürlich Sam Darnold. Das ist derjenige, der dieses Receiving Core einsetzen muss. Und da ist mir letzte Woche ein Play aufgefallen, wo ich dann nochmal mich dran zurückerinnert habe, dass Sam Darnold einfach auch ein guter Athlet ist. Da öffnete sich nämlich so die Pocket eröffnete sich eine Runlane für ihn. Und dann hat er einfach die Beine in die Hand genommen und ist einfach für 24 Yards gelaufen. Also der ist halt auch extrem athletisch. Könnte am Wochenende jetzt nochmal auf ihn zukommen, weil der Pass Rush der Buccaneers ist natürlich auch noch nicht so richtig zu unterschätzen. Die O-Line hat sich ja im Moment relativ gut teilweise geschlagen, teilweise auch nicht so gut. Eine interessante Statistik zu Gray Zabel. Der hat letzte Woche in seinem vierten NFL-Spiel seinen ersten Pressure zugelassen, seinen ersten Quarterback-Pressure. Da sagte Sam Darnold dann im Nachhinein auch des Spiels, das sei vollkommen inakzeptabel, natürlich mit einem Augenzwinkern. Simon, der Pass-Rush der Buccaneers gegen die Seahawks O-Line, hat Sam Darnold da was zu befürchten oder geht so, sage ich mal?
Ich glaube, geht so, trifft das ganz gut. Der Bucks Pass Rush war die letzten Jahre nie gut. Ist jetzt ein bisschen besser geworden, haben ja in der Offseason auch Haason Reddick mit dazu bekommen und Diaby eben auch. Das sieht schon ein bisschen besser aus, haben tatsächlich auch schon 10 Sacks kreiert, dann auch mit Vita Vea, hat es ja eben schon angesprochen. Ist besser geworden, aber ich glaube, da wird die Seahawks O-Line, glaube ich, schon einen guten Job machen können und Sam Darnold auch weiterhin gut beschützen können. Das sah ja schon im Pass-Blocking alles ganz gut aus. Das Run-Blocking noch nicht so ganz funktioniert hat. Aber ja, genau, da habe ich gerade relativ wenig Sorge, dass das einer der Punkte sein wird, wo wir attackiert werden. Ich glaube, das wird eher unsere Secondary treffen und genau. Ja, das könnte das schwierigere Duell werden.
Ja, denke ich auch. Also wir im wahrsten Sinne des Wortes schauen wir uns das Ganze an. Und wo ihr euch das Ganze dann auch nochmal anschauen könnt, schöne Überleitung jetzt gerade, gucken wir einfach nochmal oder besprechen wir jetzt nochmal im Two-Minute Warning.
Two-Minute Warning, was sonst noch wichtig ist.
Genau, und da hatten wir es auch soeben am Anfang der Folge nochmal oder zum Ende der Seahawks News angesprochen. Das Spiel der Seahawks gegen die Buccaneers bleibt am kommenden Sonntag, ich gucke gerade mal, 5.10. um 22.05 Uhr geht die Übertragung los. Simon, dieses Mal nicht auf RTL, aber auf zwei anderen Kanälen, nenne ich es mal.
Ja, genau, der DAZN Game Pass halt ist da natürlich im Fokus. Und wenn wir Kevin jetzt schon mal hier haben, dann wollen wir dich natürlich nicht gehen lassen, ohne dich mal zu fragen, wie ist das denn eigentlich so bei DAZN? Du hast ja jetzt diese Saison schon zweimal ein Spiel mit kommentiert als Experte. Wie ist da, ja, was ist da dein Job? Was tust du da? Wie fühlt sich das so an, wenn du quasi so ein Spiel kommentierst? Und wie ist die Vorbereitung vielleicht auch?
Ja, absolut, natürlich eine Ehre, auch gerade beim ersten Mal gewesen, da durfte ich ja das Seahawks-Spiel auch mit kommentieren gegen die 49ers. Ich hoffe, ich muss nie wieder ein Seahawks-Spiel kommentieren, weil wir wissen alle den Ausgang. Und ja, klar, das ist was extrem Besonderes. Ne? Auch das mal zu sehen, was so hinter den Kulissen passiert, ne? Wie viele Leute da halt eigentlich auch wirklich mit dran arbeiten, wie zum Beispiel auch Grafiken erstellt werden, ne? Was wir im Fernsehen ja als ganz selbstverständlich wahrnehmen. Ne? Wonach geht's, wann werden mal Werbepausen geschaltet? Ne? Gerade dann auch solche Themen mit der Konferenz und so. Ne? Man macht sich ja wahnsinnig viele Gedanken auch. Ne? Du weißt dann quasi ungefähr eine Woche vorher, um welches Spiel es sich dann handelt. Hab ja dann bei meinem zweiten Besuch bei DAZN die Chargers zu Hause gegen die Broncos in der Konferenz kommentieren dürfen. Ist dann schon cool, ne, weil du arbeitest dich dann auch rein über die Statistiken, schaust dann so die letzten 2-3 Spiele von den Teams. Dann nimmst du selber so ein bisschen was wahr, machst dir wahnsinnig viele Gedanken, die du auch erzählen möchtest und viele Informationen, die du so hast. Aber wenn das Spiel zum Beispiel gar nicht hergibt, weil ich glaube, wir waren im ersten Viertel, sind wir in der Konferenz einmal kurz in Los Angeles gewesen bei unserem Spiel und den Rest hattest du dann quasi, ja, gar keine Zeit halt irgendwas zu erzählen. Ne? Das wurde dann mit der zweiten Hälfte ein bisschen besser, aber ja, es kommt dann immer so ein bisschen, du brauchst dann so eine Balance finden aus, welche Informationen kann ich wirklich auch mitgeben, was zum Spielgeschehen passt, was kann ich wirklich mal erzählen, was halt auch so in diesen Kontext reingeht oder was ist dann halt einfach auch leider unpassend halt, ne? Und es kommt dann ja auch dazu, du musst ja dann auch nochmal wiedergeben, was siehst du eigentlich auch gerade, was passiert auch gerade. Das heißt, es ist ja so ein Mix aus, ich gebe Informationen weiter und versuche aber auch so ein bisschen mit zu erklären und ja, mit zu beschreiben, was ich eigentlich auch gerade sehe. Und das ist dann so, bin ich auch ehrlich, dass je öfter ich das dann machen durfte, jetzt von 1 zu 2, sage ich mal halt auch, merkst du dann auch, okay, was muss ich sagen? Was sollte ich auch eher lieber nicht sagen? Was passt dann auch nicht so? Du musst ein Auge dafür haben, ne, wann gehen die Kollegen in die Werbung rein, ne, dass du jetzt nicht anfängst, eine große Geschichte zu erzählen, die dann aber sowas von abbrechen muss, weil du keine Ahnung, weil die halt die Kollegen in die Werbung müssen. Und dafür kriegst du ein relativ gutes Gefühl halt auch, aber es ist natürlich ein ganz anderes Erlebnis des Spiels an sich, weil es ja dann in Anführungszeichen Arbeit ist, ne? Du bist mit einer ganz anderen Konzentration dabei, als wenn du schön entspannt zu Hause auf der Couch liegst mit Cola in der Hand, mit Tüte Chips in der Hand, ne? Also, ne, du siehst das Spiel viel, viel anders. Und das ist natürlich ein krasser Unterschied, aber war sehr, sehr cool und hat mir mega viel Spaß gemacht und ich hoffe, es nicht das letzte Mal war. Ja, und wie gesagt, ein Seahawks-Spiel würde ich natürlich wahnsinnig gerne nochmal kommentieren, aber aufgrund der Vergangenheit und in unserer aller Willen sehe ich davon ab und trete davon zurück und hoffe, ja, dass die Seahawks ja einfach das Ganze dann auch positiv gestalten. Und wie gesagt, ja, das Thema DAZN ist dann halt ja eine coole Geschichte. Ist ja in München direkt zumindest bei mir um die Ecke. Und deswegen, ja, absolut traumhaft gewesen, da mal auf der Seite das auch mitbekommen zu dürfen, wie sowas eigentlich abläuft.
Ja, mega cool, auf jeden Fall. Finde ich gut, dass du einen für uns als Team quasi nimmst und dann jetzt nicht mehr kommentierst, damit wir weiter gewinnen können in Zukunft, ja.
Eine Frage dazu noch. Wie neutral konntest du dann da bei dem Seahawks-Spiel sein? Musstest du dir zwischendurch mal so auf die Lippen beißen, als es irgendwie so gerade im vierten Quarter dann nicht mehr so funktioniert hat, als Rick Woolen dann da die Pässe auf Tonjes zugelassen hat? Oder wie war das?
Ja, ich hatte natürlich schon Puls, bin ich ehrlich. Ich bin, glaube ich, auch ein sehr emotionaler Gucker, was sowas angeht. Und deswegen, ja, war es natürlich so ein Hin und Her. Es war aber ja auch im Vorhinein relativ klar besprochen und es ist ja auch, sage ich mal, so ein bisschen geteasert worden, ne, von welcher Seite ich komme, dass ich klar von der Seahawks-Seite halt auch komme. Deswegen ist es auch gar kein Problem gewesen, das, sage ich mal, ein bisschen ja durch die Seahawks-Brille dann auch zu sehen. Ich habe es aber natürlich trotzdem versucht, gerade auch in der Konferenz dann, die es dann ja auch war, so neutral, wie es mir möglich war, das Ganze auch zu kommentieren. Man muss ja auch sagen, auch zu dem Spiel, die 49ers sind ja keine schlechte Mannschaft. Ne? Und das ist ja auch dann, ne, das muss man dann auch für sich lernen halt irgendwie, wenn man da so ein bisschen auch mit drinne steckt, das dann auch trotzdem akzeptieren zu können. Wo ich hier auf der Couch sitze und das Cardinals-Spiel gesehen habe, da kann ich halt erzählen, was ich will. Ne? Da kann ich sagen halt, ja, ne, aber aus, und da sagst du halt, naja, da hat die Cardinals wieder Glück gehabt und keine Ahnung, was halt, ne, so diese ganzen Sprüche, die man halt auf der Couch bringt. Aber wenn du halt da vor Ort bist, ne, dann musst du das schon halt auch anerkennen und sagen, hey, pass auf, das, was die 49ers in dem Fall gemacht haben, das ist gar nicht schlecht gewesen. Ne? Und das hat auch einfach gepasst und das hat auch eine Schwäche der Seahawks einfach ausgenutzt. Und das war, finde ich, so dieses Besondere. Und das ist ja auch das, was ich eben meinte, ne, das macht es dann so ein bisschen zur Arbeit, ne, weil das, ne, du, natürlich möchtest du emotional sein, aber du musst relativ neutral emotional sein, ne, du musst sowohl einen Touchdown der Seahawks, wie aber auch einen Touchdown der 49ers irgendwie gleich verkaufen und gleich emotional rüberbringen können. Und das, ja, gebe ich zu, das war eine Erfahrung auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich hoffe, es ist nicht das letzte Mal gewesen und macht einfach sehr, sehr viel Spaß da auch vor Ort.
Hört sich auf jeden Fall mega an. Also sag dem nächsten Mal Bescheid, wenn du nochmal irgendwo im Einsatz bist, da höre ich dann sehr gerne zu. Also ich gucke immer meistens die Red Zone, also die mit Scott Hansen, aber da höre ich dann sicher gerne mal rein. Ja, bevor wir jetzt zu unseren Tipps kommen, oder wir kommen jetzt einfach mal zu unseren Tipps und da sind die Buccaneers insgesamt ja leichter Favorit, also plus 3,5. Das Over-Under in Sachen Wetten liegt bei 44,5 Punkten insgesamt, die beide Teams scoren. Ja, und direkt darauf eingehend lasse ich einfach mal unserem Gast, so wie sich das gehört, den Vortritt. Kevin, was denkst du, was wird das am Sonntag für ein Spiel und wie geht's am Ende aus?
Das habt ihr euch jetzt schön ausgemalt, ne? Das ist schön, ne? Ja. Erstmal mich da von nach vorne schicken und dann zu sagen, ja, wir meinten ja eh alles ganz anders.
Nein.
Also ich glaube, es wird tatsächlich ein enges Spiel. Wir haben es ja auch jetzt besprochen. Warum? Weil beide Defenses halt einfach gut performen, ne? Weil beide Offenses ungefähr gleich sind, ungefähr was so die Zahlen, was so die Spieler angeht. Wie gesagt, die Bucks ein bisschen verletzungsgeschüttelt auch. Aus dem Grund glaube ich, es wird lange ein enges Spiel werden. Ich glaube aber, dass die Seahawks am Ende auch aufgrund des Heimspiels, ich weiß, viele sagen immer, ja, so Lumenfield oder CenturyLink damals noch, ist nicht mehr so, wie es damals war. Aber ich glaube trotzdem daran, dass das nach wie vor auch mit den Fans im Rücken ein wichtiger Faktor auch einfach ist, warum es dann nachher auch im Endeffekt 21-28 für die Seahawks ausgehen wird.
Okay, das ist schon mal eine Ansage. Wir haben schon drüber gesprochen, dass es mit der stärkste Gegner wird, den die Seahawks dieses Jahr vor der Brust haben, von den 49ers mal abgesehen. Simon, gehst du da mit? Wird's ein enges Spiel oder wird's ein bisschen entspannter für uns 12s?
Nee, ich denke auch, dass es ein enges Spiel wird. Ich hatte ja eben schon mal gesagt, ich denke, dass die Bucks der schwerste Gegner sind, den wir bisher hatten. Ich glaube auch, dass es gar nicht so viele Punkte geben wird, dass es relativ eng wird und wir viel Gepante sehen vermutlich. Und tippe deswegen auf ein 17-10.
17 zu 10, okay, ein bisschen.
Für die Seahawks Sieg übrigens.
Ja, ne? Natürlich. Also, davon gehen wir ja jetzt aus. Nein, also es ist ein bisschen weniger scoring, also low scoring. Ja, also ich bin da auch, ich erzähle da bestimmt jetzt nichts Neues, nachdem ihr das schon gesagt hattet und wir dann auch nochmal so auf die Matchups eingegangen sind. Also es wird eine enge Nummer und es wird dann auch für alle Seahawks-Fans wieder so ein Spiel, wo wir einen langen Atem und irgendwie gefühlt Blutdrucksenker brauchen am Ende. Ich gehe damit und sage, dass es dann vielleicht am Ende doch ein bisschen deutlicher wird und die Seahawks mit einem Touchdown Vorsprung gewinnen und zwar mit 24-17. Das wird uns da erwarten, denke ich. Wie es am Ende ausgeht, sehen wir halt alle am Sonntag und da freuen wir uns schon drauf. Kevin, nochmal vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich habe gerade schon gesagt, das wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein, dass du uns diese Saison begleitet hast. Finden wir sehr cool und ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
Vielen Dank, absolut, dass ich dabei sein durfte und ja, hat mega Spaß gemacht, die ganze Vorbereitung jetzt auch mit euch darüber zu sprechen. Den Menschen das draußen weitergeben zu können, das, was wir alle zusammentragen. Und deswegen, klar, immer wieder gerne. Bin absolut super gerne dabei. Und ja, ich hoffe natürlich auch, wir müssen uns jetzt daran messen lassen, wie das Spiel jetzt ausgeht. Ja, und ob das, was wir erzählt haben, auch wirklich auch so eintrifft. Aber ja, klar, war mega cool. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, hat euch und auch allen Zuhörern dann auch Spaß gemacht. Und dann, wie gesagt, immer wieder gerne.
Das ist ein wunderbares Schlusswort und das Schlusswort vom Schlusswort. Wir verabschieden uns ja immer, ein gemeinsames Go Hawks ist immer schwierig, aber ein Go Hawks nacheinander. Deshalb hoffe ich, dass du uns da jetzt auch mitbegleitest. In diesem Sinne drücken wir den Seahawks für Sonntag die Daumen und verabschieden uns an der Stelle mit einem Go Hawks.
Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown, Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.